Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die syrische Führung beugt sich offenbar internationalem Druck. Sie erlaubte heute überraschend den UN-Inspektoren im Land, den mutmaßlichen Giftgasangriff nahe Damaskus zu untersuchen. Die Experten sollen bereits morgen ihre Arbeit aufnehmen. Regierung und Rebellen werfen sich gegenseitig vor, für den Anschlag vom Mittwoch verantwortlich zu sein. Dabei wurden nach Angaben der Opposition mehrere hundert Menschen getötet.
Am Nachmittag die Nachricht. Eine Sprecherin im syrischen Staatsfernsehen verkündet, dass nun die Waffeninspektoren der UN in die Wohngebiete dürfen, in denen viele Menschen durch chemische Substanzen vergiftet wurden. Offenbar konnte die Abrüstungsbeauftragte der UN, Angela Kane, bei Gesprächen mit dem syrischen Außenminister al-Mualem ein Einlenken der Regierung erwirken. Laut Ärzte ohne Grenzen wurden am Mittwoch 3.600 Menschen innerhalb kürzester Zeit in Krankenhäuser eingeliefert. 355 von ihnen sind gestorben. Zahlreiche Opfer hätten, so Ärzte ohne Grenzen, auf Atropin angesprochen. Atropin ist ein starkes Gegengift für chemische Kampfstoffe. Zeitpunkt und Orte der Anschläge werfen noch immer Fragen auf. Die Anschlagsorte. Jobar und Samalka sind gerade mal 12 Kilometer Luftlinie vom Präsidentenpalast entfernt. Der Zeitpunkt. Ausgerechnet dann, als sich UN-Chemiewaffeninspektoren in der Stadt aufhalten, kommt es im Großraum Damaskus zu Anschlägen mit chemischen Substanzen. Wer profitiert davon? Die syrische Regierung will mit den angeblichen Funden von chemischen Kampfstoffen bei Aufständischen zwei Dinge belegen. Erstens, Terroristen sollen für die Anschläge verantwortlich sein. Und zweitens, diese Terroristen versuchten, der syrischen Regierung das Verbrechen zuzuschieben, um eine internationale Militärintervention zu erzwingen. Wer hinter den Anschlägen steckt, werden die UN-Inspektoren in Syrien allerdings nicht ermitteln können, da sie dafür kein Mandat haben. Sie können nur feststellen, ob international geächtete Kampfstoffe, wie zum Beispiel Sarin, zum Einsatz kamen.
International werden Rufe nach einer härteren Gangart gegenüber dem syrischen Machthaber Assad lauter. US-Präsident Obama und der britische Premierminister Cameron kündigten nach einem Telefonat eine ernste Antwort an, sollte das Assad-Regime für einen Einsatz von Giftgas verantwortlich sein. Frankreich forderte für den Fall eine starke Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Auch Israel warnte, so könne es in Syrien nicht weitergehen.
In Tel Aviv werden Gasmasken verteilt. Viele sind hier besorgt über die Lage in Syrien, fürchten, dass Giftgas auch gegen das Nachbarland Israel eingesetzt werden könnte. Es ist ein großes Problem. Israel und Amerika sollten handeln. Lange Zeit hatte sich Israel zurückhaltend zur Lage in Syrien geäußert. Doch heute fallen deutliche Worte. Die mutmaßlichen Giftgasangriffe werden als Verbrechen bezeichnet. Der Premierminister macht mit drastischen Worten deutlich, er wird alles unternehmen, um Israel zu schützen. Wir beobachten alles ganz genau. Wir handeln zwar verantwortungsvoll, unser Finger ist aber am Abzug. Bei einem Besuch des amerikanischen Verteidigungsministers in Malaysia wird über einen Militärschlag auf das Assad-Regime spekuliert. Auch wenn die Verantwortlichen der Anschläge noch nicht ermittelt sind. Präsident Obama hat mich gebeten, alle Optionen vorzubereiten. Wir haben das abgeschlossen und sind auf alles vorbereitet. Die syrische Regierung reagiert heute auf den internationalen Druck. UN-Inspektoren sollen Zugang zum möglichen Ort der Giftgasanschläge bekommen. Die deutsche Regierung äußert sich zu einem möglichen Militäranschlag zurückhaltend.
Das ist eine außerordentlich dramatische Lage, eine sehr ernste Lage. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns auch abstimmen in der internationalen Gemeinschaft und dass jetzt vor allen Dingen erst einmal eine unabhängige Untersuchung erfolgen soll.
Doch in Europa gibt es auch andere Stimmen. Bei seinem Israel-Besuch geht der französische Außenminister heute einen Schritt weiter. Wenn die syrische Regierung dieses Massaker zu verantworten hat, kann das nicht ohne Reaktion bleiben. Die scharfen Töne und die Spannungen in der Region nehmen zu. Die Nachrichtensendungen haben nur ein Thema. Jetzt warten alle gespannt auf das Ergebnis der UN-Untersuchungen.
Im Krisenland Ägypten wurde heute der Prozess gegen führende Muslimbrüder gleich zu Beginn vertagt. Grund dafür war die Abwesenheit von drei Angeklagten, unter ihnen das Oberhaupt der islamistischen Organisation Badieh. Sie konnten aus Sicherheitsgründen nicht vor Gericht erscheinen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Muslimbrüdern vor, sie hätten ihre Anhänger zur Gewalt aufgerufen. Der Prozess wird nun Ende Oktober fortgesetzt.
Fast zeitgleich musste in Kairo auch der ägyptische Ex-Präsident Mubarak vor Gericht erscheinen. Ihm werden Korruption und die Tötung von Demonstranten während des Volksaufstandes 2011 vorgeworfen. In einem ersten Prozess war Mubarak zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wegen Verfahrensfehlern wurde das Urteil aber aufgehoben. Mubarak war erst am Donnerstag aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er befindet sich nun in einem Militärkrankenhaus unter Hausarrest.
Gegen den US-Geheimdienst NSA sind neue Vorwürfe laut geworden. Er hat nach Spiegelinformationen auch die Zentrale der Vereinten Nationen in New York abgehört. Dem Dienst sei es 2012 gelungen, in die interne Videokonferenzanlage der UN einzudringen und die Verschlüsselung zu knacken. Solche Aktionen seien illegal, denn die USA hätten sich gegenüber den UN verpflichtet, keine verdeckten Aktionen zu unternehmen. Der Spiegel beruft sich auf Unterlagen des US-Geheimdienstexperten Snowden. Wegen der Geheimdienstaffäre verlangt SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück Konsequenzen im Verhältnis zu den USA. Im ARD-Sommerinterview riet er dazu, die Gespräche über das transatlantische Freihandelsabkommen auszusetzen, bis die USA alle offenen Fragen beantwortet und aufgeklärt hätten. Heftig kritisierte er Kanzlerin Merkel. Eine deutsche Regierungschefin dürfe nicht abwarten, wenn es um millionenfachen Datenmissbrauch gehe.
Auf dem Weg zum ARD-Interview. Peer Steinbrück ist in Wahlkampfstimmung und attackiert die Kanzlerin direkt. Die sei in der NSA-Abhöraffäre untätig geblieben. Es sei falsch, die Verhandlungen mit den USA über das Freihandelsabkommen einfach fortzuführen.
Ich würde die Verhandlungen so lange unterbrechen, bis ich von den Amerikanern weiß, ob deutsche Regierungsstellen und ob auch europäische Einrichtungen verwandt sind und abgehört werden. Und ich würde von den Amerikanern auch gerne wissen, ob sie wirtschaftsrelevante Daten von deutschen Unternehmen abschöpfen.
Die SPD ziehe geschlossen in die letzte Wahlkampfphase, so Steinbrück. Das gelte gerade für die Steuererhöhungspläne der Partei.
Wir sagen, wir wollen einige Steuern für einige erhöhen. Die 5% der Einkommensstärksten und private Vermögen, die übrigens die Gewinner der Entwicklung der letzten 15 Jahre sind, für 4 Zwecke. Infrastruktur, Bildung, Städte und Kommunen und Schuldenabbau. Und das ist gerechtfertigt. Und dann sagen wir, wollen wir den Steuerbetrug bekämpfen. Dafür stehe ich. Ich würde die Kavallerie auch satteln, um Steuerbetrug zu bekämpfen.
Zu Griechenland sagt Steinbrück, dass die Bürger sehr wohl solidarisch und bereit zu helfen seien. Aber auch er warnt, genau wie die Bundesregierung, vor einem zweiten Schuldenschnitt.
Das ist einer der wenigen Bereiche, wo ich sage, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Denn das würde bedeuten, dass private Gläubiger wieder noch zum zweiten Mal Geld verlieren würden. Und das würde bedeuten, dass sie kaum noch private Investoren finden, die je in Staatsanleihen in Europa investieren.
Eine Koalition mit der Linken schließt er aus. Das Ziel sei rot-grün. Und damit sei auch klar, was er am Morgen nach dem Wahlsonntag machen werde.
Da setze ich meine schon am Sonntagabend geführten Gespräche mit den Grünen fort, wie wir in welche Taktung von Koalitionsverhandlungen kommen.
Und was ist mit einer großen Koalition? Nein, sagt Steinbrück, Steigbügelhalter für eine Merkel-Regierung wolle er nicht sein.
Das ganze Interview des ARD-Hauptstadtstudios mit Peer Steinbrück finden Sie im Internet auf tagesschau.de. Griechenland hat einen möglichen weiteren Finanzbedarf beziffert. Laut Minister Stonaras braucht das Land voraussichtlich noch einmal 10 Milliarden Euro. Dabei gehe es nicht um ein neues Rettungspaket, sondern um Wirtschaftshilfen. Stonaras forderte, weitere Zahlungen nicht an neue Bedingungen zu knüpfen. Die Pflichten, die sein Land im Gegenzug für Finanzhilfen zu erfüllen habe, seien bis 2016 festgelegt und dürften nicht verändert werden. In Lüneburg sind heute die sterblichen Überreste von 12 Kindern beigesetzt worden, die die Nationalsozialisten wegen ihrer körperlichen oder geistigen Behinderung ermordet hatten. An der Lüneburger Gedenkstätte für Opfer der NS-Psychiatrie wurde hierfür ein eigener Ort geschaffen. Die Gehirnpräparate der getöteten Kinder waren 2011 durch einen Zufall an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf gefunden worden.
Mehr als 70 Jahre nach dem Tod ihrer Schwester trauern Ilse Hamel und Hanne Herlin an deren Grab. Hertha und die 11 anderen stehen für die über 300 Kinder, die in der psychiatrischen Klinik Lüneburg von den Nazis ermordet wurden. An sie erinnert von nun an auch eine Ausstellung. Die Nationalsozialisten vernichteten hier damals, wie sie es nannten, Ballastexistenzen, unwertes Leben. Viele Eltern lieferten ihre Kinder freiwillig ein, aber nicht, um sie töten zu lassen.
Die Eltern haben das Gegenteil suggeriert bekommen, dass ihre Kinder hier ihre bestmögliche Behandlung erfahren. Von Tötung war überhaupt nicht die Rede. Sie haben dann, als es passiert ist, also eine lapidare Todesmitteilung, überraschend ist der Tod durch Lungenentzündung oder Tuberkulose eingetreten, erhalten. Damit war das Thema erledigt.
Kinderfachabteilungen nannten Nazis Kliniken wie diese. Davon gab es damals in Deutschland mehr als 30. Über 5000 Kinder wurden dort getötet. Dass das Schicksal der Lüneburger Opfer nun bekannt wurde, ist für die Angehörigen hart, aber auch eine Erleichterung.
Es tut gut, dass wir hier stehen dürfen, dass es möglich gemacht wurde. Dafür möchte ich Danke sagen.
Die Opfer haben ihre Identität zurückbekommen. Sie sind nicht mehr nur eine Zahl in der Statistik. Und die Angehörigen haben endlich einen Ort, um zu trauern.
In der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt den ersten Saisonsieg verbucht. Die Hessen gewannen bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 2:0.
Nur 70 Stunden nach dem Sieg im Europa-League-Playoff-Spiel durfte die Frankfurter Eintracht schon wieder feiern. Gegen erschreckend schwache Braunschweiger waren die Frankfurter schon in der ersten Hälfte überlegen. Mehr als dieser Pfostenschuss von Inouye kam dabei aber nicht heraus. In der zweiten Hälfte wurde es dann richtig ärgerlich für Braunschweigs Trainer Lieberknecht. Erst ließen die blau-gelben Meier fast unangetastet im Strafraum. Dann kam Pech hinzu, als Bicacic den Schuss des Frankfurter Kapitäns unhaltbar abfälschte. 10 Minuten später die Krönung der Braunschweiger Unzulänglichkeiten. El Abdelawi und Teuerkauf überboten sich in Ungenauigkeit und Aigner nutzte diesen Patzer aus. Es war ein Spaziergang für die Frankfurter Eintracht. Nur einmal wurde es wirklich gefährlich für das Tor der Gäste, als Jackson wenigstens mal ein Distanzschuss gelang. In der heutigen Form ist Eintracht Braunschweig aber nicht bundesligareif. Frankfurt dagegen kann den Blick in der Tabelle langsam nach oben richten.
Auch der FC Augsburg feierte seinen ersten Sieg in der laufenden Saison. Das Team von Trainer Markus Weinzierl besiegte im Schwabenderby den VfB Stuttgart mit 2:1. Für die Gastgeber trafen Altintop und Kalsen Bracker. Den Gegentreffer markierte Ibisevic mit einem verwandelten Foul-Elfmeter. In der Tabelle setzen die Champions-League-Teilnehmer Dortmund, Leverkusen und München die Akzente. Lediglich Mainz auf Rang 4 kann noch mithalten. Berlin ist Fünfter, dahinter Bremen und Hannover. Die zweite Hälfte, Frankfurt springt auf Platz 11, dann die punktgleichen Augsburger. Schalke und Hamburg teilen sich Rang 15, Stuttgart und Braunschweig noch ohne Punktgewinn.
Deutschlands Hockeymänner sind erneut Europameister. Gegen Belgien setzte sich das Team um Kapitän Moritz Fürst im Finale mit 3:1 durch. Nach der Führung der Gastgeber erzielte Martin Zwicker zunächst den Ausgleich. Benjamin Wess mit einer Energieleistung die 2:1 Führung und Mats Grambusch das entscheidende 3:1 im ausverkauften Stadion in der Nähe von Antwerpen. Für den Titelverteidiger war es bereits der 8. Triumph bei einer Europameisterschaft.
Sebastian Vettel gewinnt den großen Preis von Belgien vor Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Von Position 2 gestartet, zieht der Titelverteidiger bereits nach wenigen hundert Metern nach vorne und dominiert in der Folge dieses Rennen zu jeder Zeit. Seine Verfolger wechseln die Plätze. Fernando Alonso ist im Ferrari heute schneller als der Silberpfeil von Lewis Hamilton. Der Rückstand auf Sebastian Vettel ist allerdings im Ziel doch deutlich. Der baut mit seinem 5. Saisonsieg die Führung in der laufenden WM-Wertung deutlich aus.
Deutscher Doppelsieg bei der 18. Auflage der Hamburger Cyclassics. Nach 246 Kilometern kommt es zum erwarteten Showdown der sprintstärksten Fahrer. John Degenkolb aus Gera zieht den Sport als Erster an und kann seinen knappen Vorsprung über die Ziellinie retten. Zweiter wird wie schon im Vorjahr der deutsche Meister André Greipel. Der Norweger Alexander Kristoff komplettiert als Dritter die Podestplätze. 12 Jahre nach Erik Zabel gewinnt mit John Degenkolb erstmals wieder ein Deutscher das bedeutendste inländische Radrennen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. August.
Zweigeteiltes Wetter in Deutschland, schönes Sommerwetter im Norden dank einer Hochdruckbrücke, die sich vom Atlantik bis nach Nordeuropa erstreckt. Viel Regen dagegen in der Südhälfte wegen des Tiefs über den Alpen. Für einige Regionen Süddeutschlands gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Auch in der Nacht regnet es in der Südhälfte teilweise noch ergiebig, ganz im Süden ist es oft trocken, im Norden ist es meist sternklar. Am Tag viel Sonne im Norden und Nordosten, in der Südhälfte Schauer, stellenweise sind auch Gewitter dabei. Der Wind weht im Süden schwach, sonst mäßig, im Bergland frisch aus Nordost bis Ost. In der Nacht 16 Grad bei Seewind an der Ostsee und 9 Grad an den Alpen. Am Tag 17 Grad in Oberfranken, im südlichen Niedersachsen bis 25 Grad. Am Dienstag und Mittwoch im Norden viel Sonne, sonst mehr Wolken als Sonne, vor allem im Süden Schauer und einzelne Gewitter. Am Donnerstag ist es insgesamt freundlicher, Schauer beschränken sich auf den äußersten Süden.
Um 22.45 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Syrien und das Giftgas, UN-Inspektoren dürfen zum Tatort und die Sonntagsspiele der Bundesliga. Ausführliche Berichte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.